Jetzt geht es ja um Gottes Wort und das Thema von dem achten Sonntag nach Trinitatis. Ich halte mich ja auch immer nach wie vor an diese kirchliche Ordnung und ihr habt ja auch immer den Wochenspruch vom entsprechenden Sonntag da hängen. Ach, der Sonntag nach Trinitatis, lebt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Frucht. Es wächst und grünt in den Kirchen, in der Trinitatiszeit ist am Altar und so immer ein grüner Behang. Nicht? Die Trinitatiszeit hat immer die grüne Farbe an den Altarbehängen. Wachstum, es wächst und grünt und blüht und wird geerntet. Und die Frucht, die auch in dem Wachstum unseres Glaubens herauskommen soll, ist zum Beispiel Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Aber ich kannte ja den Vers, als ich ihn mir nochmal anguckte, Epheser Kapitel 5, Vers 8, der achte Vers, B beginnt erst der Wochenspruch, der beginnt ja anders, der achte Vers. Da heißt es ja, ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Das ist die Voraussetzung für den Wochenspruch. Kinder des Lichts, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wenn das bei dir so der Fall ist, dass du dein altes Leben abgegeben hast und dich ganz und gar Jesus Christus hingegeben und übergeben hast, wenn du dich bekehrt hast, wenn du zum Glauben gekommen bist, wenn du seine Gnade angenommen hast, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, wenn du gerettet worden bist und dich darüber freust, dass er dich angenommen hat als sein Kind und zu einem Kind des Lichts gemacht hat, wenn du wiedergeboren bist durch seinen Geist, von Neuem geboren, eine neue Kreatur, wenn das so ist, dann bist du zu einem Leuchtturm geworden, Kind des Lichts. Und die Strahlen dieses Leuchtturms deines Lebens, was aus deinem Leben ausstrahlt, wenn du denn so ein Kind des Lichts geworden bist und ein Kind Gottes geworden bist, was ausstrahlen soll aus deinem Leben, ist zum Beispiel, die Frucht wird es hier genannt, Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Zu jedem Sonntag wird ja auch immer ein Abschnitt aus einem Evangelium vorgeschlagen in den Kirchen, ja auch gelesen dann. Heute an diesem Sonntag wird als Evangelienlesung vorgeschlagen, Matthäus 5, die Bergpredigt. Na, ihr könnt euch das denken oder ihr wisst es, habt es in der Losung gelesen. Na, hat niemand die Losung gelesen? Oh. Das Evangelium, den Evangelientext dieses Sonntags. Matthäus 5, Bergpredigt, Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn es nicht mehr Salz, womit soll man salzen? Man hat ja früher das Salz nicht zum Würzen gebraucht, wie bei uns, damit die Suppe nicht so fad ist, sondern Salz wurde gebraucht bei den Lübeckern in der Hanse zur Konservierung der Heringe, damit die nicht in Fäulnis geraten und verderben oder dass das Fleisch gepökelt wird und nicht verderbt. Salz diente gegen die Fäulnis und gegen die Verderbnis. Dazu sind Christen in dieser Welt, um das Verderben, also die Verderbnis und die Fäulnis in der Gesellschaft aufzuheben, damit unsere Gesellschaft nicht so fault. Und das stinkt nach Fäulnisgasen. Dazu werden wir als Salzkörner in unsere Gesellschaft hineingestreut. Ihr seid das Salz der Erde, damit die Gesellschaft nicht ganz verdirbt und fault. Und der zweite Vers, den Jesus da sagt, na, was steht da noch neben dem Salz? Ihr seid das Licht. Na, Kinder des Lichts, nicht? Ihr seid das Licht der Welt, sagt er. Ihr seid seine Jünger, die ihm nachfolgen. Ihr seid das Licht der Welt. Nun, lasst euer Licht leuchten, sagt Jesus weiter. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. und zu euren guten Werken, die die Leute sehen sollen und Gott im Himmel preisen sollen. Dazu zählt nun der Predigttext von dem Schärflein der Witwe. Da geht es ums Geld. Da hört die Freundschaft auf, nicht? Da wird es interessant. Da soll sich unser Christsein zeigen, beim Geld. Ein ganz dummes Thema, nicht? Aber so, ich lese uns den Predigttext, das Schärflein der Witwe. Markus Evangelium, Kapitel 12, Vers 41. Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Das würde mich auch mal interessieren, da hinten mich hinzusetzen und zu gucken. Macht man ja nicht, nicht? Tun wir ja nicht, ist ja peinlich. Jesus tat das. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein. Das macht zusammen einen Pfennig. Dann rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten eingelegt als alle, die da zuvor was eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt. Alles, was sie zum Leben hatte. Soweit dieser Abschnitt, der uns heute zur Predigt vorgeschlagen ist. In der Lutherbibel überschrieben, das Schärflein der Witwe. Ich habe mal als Überschrift über meine Predigt gesetzt: Geben ist seliger als Nehmen. Ein Wort, das der Apostel Paulus beim Abschied von den Ältesten von Ephesus zitiert, als ein Wort Jesu. Und deshalb auch das Lied, was wir gesungen haben: Gott wurde arm für uns. Nicht? Ich will versuchen, in drei Abschnitten, wie das so üblich ist, meine Predigt zu gliedern. Erstens, Gott sieht es. Gott sieht's. Jesus guckt zu. Gott sieht's. Zweitens, Gott sieht aber tiefer. Gott sieht das Herz an. Der sieht nicht nur, wie viel da reinkommt, sondern er sieht das Herz an. Und drittens, Gott vergilt's. Er vergilt es, was wir tun oder was wir lassen, was wir geben. Erstens, Gott sieht es. Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber hin und sah zu, wie das Volk Geld einlegte. Es geht also, wie schon gesagt, heute ums Geld, um Spenden, um Gaben für den Tempel, für das Heiligtum, um die Bauunterhaltung. Zweites Buch der Könige, Kapitel 12. Darauf wird verwiesen in dem Bibeltext. Da hat der König Joasch den Gotteskasten aufgestellt. Der lebte so etwa 840 oder regierte ab 840 vor Christus. Und Salomo hatte den Tempel so 960 vor Christus etwa gebaut. Sprich, 120 Jahre davor. Der Tempel war inzwischen 120 Jahre alt. Wie unsere schönen Gebäude aus der Kaiserzeit. Stehen immer noch, aber sind nach 120 Jahren stark renovierungsbedürftig. Nicht? Damals wie heute. Da muss was geschehen an dem Tempel. Und Joachasch achtete auf Ordnung und eine saubere Buchführung, so wird das da im zweiten Buch der Könige beschrieben. Ließ den Gotteskasten aufstellen und wenn er voll war, dann von den Priestern reinholen, abzählen, aufschreiben und dann sollte abgezählt das Geld an die Werkmeister weitergegeben werden. Es gehört Ordnung dazu, zu Spenden und Geld und Bauunterhaltung, auch im Reich Gottes. Wir reden nicht gern übers Geld und über Spenden. Es ist uns eher peinlich. Aber Jesus war es offenbar nicht peinlich. Er sah zu, wie sie Geld einlegten. Und ich dachte dabei an den bekannten Vers, den wir alle mehr oder minder kennen, Psalm 139. Ich gehe oder liege, so bist du um mich. Du siehst alle meine Wege. Er sieht es ja doch, Das muss ich mir bewusst machen. Ob er nun da sitzt oder nicht, er sieht es ja. Meine Wege, mein Tun, mein Lassen. Oder ich denke an die Geschichte von Hagar, die Magd von Sarah und Abraham mit ihrem Jungen Ismael, die dann in die Wüste floh, weil Sarah sie bedrängte. Und dort am Brunnen in der Wüste erkannte und bekannte sie, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das war tröstlich für sie, das kann manchmal auch erschreckend für uns sein. Aber so ist es. Gott sieht's, Gott sieht uns. Oder das andere bekannte Wort, als Samuel einen der Söhne Isais zum König salben sollte. Der erste, der zweite, der dritte, die waren's nicht die größten und besten und stärksten. Nein, sagte er dann, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Und wir zählen Größe und Macht und dergleichen, aber Gott sieht das Herz an. Er sieht tiefer und das ist ihm wichtiger und entscheidender. Gott sieht das Herz an. Er weiß um unser Tun und Lassen und es ist auch vor den Augen Jesu nicht verborgen. Viele Reiche legten viel ein. Den Tempel wird's gefreut haben. Großspender sind willkommen. Auch in jeder christlichen Gemeinde. Und in jedem christlichen Werk. Aber was ist schon viel? Wonach messen wir viel oder wenig? Und vielfach halten wir uns dann an die alttestamentliche Regel vom Zehnten. Die ist uns bekannt und vertraut. Der zehnte Teil des Ertrages sollte in den Tempel gebracht werden. Und vielleicht sind uns die Worte des letzten Propheten im Alten Testament bekannt, Maleachi. Kapitel 3, Vers 10, auf der letzten Seite vom Alten Testament, bevor der Matthäus anfängt. Bringt aber den Zehnten in voller Höhe und prüft mich hiermit, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und dann tun wir das gerne. Den Zehnten, ein weithin anerkannter Maßstab. Nun weiß ja niemand, was ich habe und was der zehnte Teil davon wäre, außer das Finanzamt. Die gucken immer ganz genau und messen immer ganz und rechnen immer ganz genau nach. Aber für mich selbst ist es ja doch eine gewisse Messlatte. Und wenn ich die schaffe, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ob nun vom Brutto oder vom Netto, das ist ja nochmal eine Kleinigkeit nebenbei, muss man ja vielleicht nicht so genau nehmen. Aber der Zehnte gibt doch ein gutes Maß und Gewissen und Gott sieht es doch und wird doch zufrieden sein über den Zehnten. Gott sieht es, ja, was ich gebe. Aber zweitens, Gott sieht das Herz an, er sieht tiefer. Meine Frau, die jetzt die beiden Enkelkinderchen, die Mädchen hütet, ist ja eine fleißige Bibelleserin. Ich bewundere sie, sie liest jetzt mehr in der Bibel als ich, also täglich. Sie hat mir bei diesem Thema immer wieder entgegengehalten, dass es im Neuen Testament nirgends um den Zehnten geht. Findest du nicht im Neuen Testament diese Regel? Du findest die Worte Jesu über die Pharisäer, ihr verzehntet Dill und Minze und Kümmel. Aber an der Liebe und an der Barmherzigkeit lasst ihr es mangeln. Das ist ja wohl denn auch nicht unser Maßstab. Wahrlich, im Neuen Testament finden wir ganz andere Beispiele und Maßstäbe oder Vorbilder und Geschichten, wie zum Beispiel die Geschichte von dieser armen Witwe und ihrem Schärflein, die Jesus dann rühmt und sagt, sie hat mehr gegeben als alle anderen, die viel mehr eingelegt haben. Doch war ihr Opfer das meiste. Alles, was sie hatte, hat sie eingelegt. Und Gott sieht das Herz an und benennt es. Wenn wir Markus Evangelium 2 Kapitel zurückblättern, Kapitel 10, da steht die Geschichte von dem reichen Jüngling. Ziemlich bekannt. Was muss ich tun, Meister, um das ewige Leben zu erwerben? Die Gebote halten. Habe ich alle gehalten, sagt er. Okay, sagt Jesus, aber eins fehlt dir. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und komm und folge mir nach. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und da ging er traurig davon. Das war ihm zu viel. Von den Jüngern Jesu heißt es, nachdem sie den großen Fischzug mit Petrus gemacht hatten, Lukas Evangelium Kapitel 5, sie verließen alles und folgten ihm nach. Oder Matthäus 13, da hat einer einen Schatz im Acker gefunden. Dann geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft sich diesen Acker, um den Schatz zu haben. Oder ein Kaufmann sucht eine kostbare Perle und als er sie gefunden hat, geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft dann diese kostbare Perle. Als Jesus in das Herz und das Haus des Zachäus eingekehrt war, Lukas Kapitel 19, da heißt es dann, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Das sind andere Maßstäbe. Und über die Gütergemeinschaft der ersten Christen in Jerusalem, Apostelgeschichte Kapitel 4, heißt es, es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Gewiss und zugegeben, das ist auch keine Regel für alle Zeiten und für jedermann und kann man nicht immer durchhalten. Und ich will das nicht als Regel aufstellen, so nicht. Und doch zeigt es einen anderen Maßstab. Nach unserem Wochenspruch, da ist er wieder. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte. Güte im Griechischen Agatho Sünner, Gutes tun. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Gott gibt und tut uns so viel Gutes. Das Herz von einem Kind des Lichts, das froh geworden ist über die Güte Jesu, das hängt nicht mehr an Besitz und Geld und ist bereit zu geben, was nötig oder was möglich ist. Liebe rechnet nicht vor, und nicht nach. Liebe schenkt und verschenkt sich selbst. Und eben das sehen wir bei den ersten Christen. Ja, wir lernen es von unserem Herrn Jesus Christus selbst. Und so haben wir es vorhin gesungen, nicht? Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Korintherbrief, 2. Korintherbrief, Kapitel 8. Und Kapitel 9. Für dieses Thema also äußerst ergiebig. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen. Nachfolge Christi beschreibt der Apostel auch manches Mal als Nachahmung. Mimetai steht da im Griechischen. Mimen, das Wort, Fremdwort gebrauchen wir ja auch und kennen wir. Also nachahmen oder nachmachen, so beschreibt Paulus auch manchmal die Nachfolge, der Apostel Paulus, die Nachfolge Christi. Eltern kennen das von ihren Kindern. Die Kinder ahmen ihre Eltern nach und machen nach. So beschreibt Paulus manchmal unsere Nachfolge. Das, was Jesus uns vorgemacht hat, nachzumachen. Zum Beispiel eben auch abzugeben, hinzugeben, weiterzugeben. Philippi, Thessalonich, Beröa, da heißt es in diesem 2. Korintherbrief im 8. Kapitel, im 4. Vers, die Gemeinden dort, Philippi, Thessalonich, Beröa, sie haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Und das nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst, zuerst dem Herrn und danach uns nach dem Willen Gottes. Ich glaube, das ist das wahre Wesen christlicher Spenden oder christlicher Opferbereitschaft. Weil Christus sich mir geschenkt hat, arm geworden ist um mich reich zu machen, durch seinen himmlischen Segen. So gebe ich mich dem Herrn hin und auch das Meinige und stelle es Christus zur Verfügung. Früher war es bei Missionsfesten üblich, ein Missionsopfer zu geben. In Bimühlen waren wir auf dem Missionsfest unter den Bäumen, bei Fockhuls auf dem Bauernhof. In Alveslohe waren wir bei Wendt unter den Bäumen, nicht? Bei dem Missionsfest unter den Bäumen. Und an vielen Orten gab es ja früher im Sommer diese Missionsfeste auf dem Bauernhof unter den grünen Apfelbäumen. In Havertoft war ich damals und so. Und dann wurde ein Missionsopfer eingesammelt. Und dann gab man eben, was man hatte und konnte und wollte. Heutzutage wird projektbezogen um Spenden geworben. Das ist etwas ganz anderes. Die Perspektive, finde ich, hat sich verschoben und damit auch der Maßstab. Wenn ich aus Dankbarkeit dem Herrn ein Opfer bringe, dann tue ich es um seinetwillen und gebe das Beste oder das Meiste, was ich kann und will. Denn die Liebe rechnet nicht nach und nicht vor und gibt von Herzen gern. Im 9. Kapitel schreibt Paulus extra, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Was ich mit fröhlichem Herzen geben kann, wird gesegnet sein. Nicht, was ich mir abkneife und auch noch gebe. Projekte kann ich tausend unterstützen oder es auch lassen. Und dann gilt vielleicht das Wort Jesu: Sie haben alle etwas von ihrem Überfluss gegeben. Egal, ob das nun ein grüner oder blauer oder brauner oder sonstiger Schein gewesen ist, nicht? Sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese arme Witwe aber hat mit ihrem Pfennig alles eingelegt, was sie hatte. Und das war mehr, sagt Jesus, als das, was alle anderen eingelegt haben. Gott sieht es. Gott sieht es. Mein Nachbar glücklicherweise nicht, aber Gott sieht es. Und Gott sieht das Herz an. Er sieht tiefer als das, was wir vielleicht noch sehen könnten und mitkriegen. Gott sieht tiefer und sieht das Herz an. Das kann ganz tröstlich sein, gerade auch für die arme Witwe, wenn sie nur ein Schärflein einlegt. Und das Dritte nun, Gott vergilt es. Gott vergilt es. An anderer Stelle, Matthäus 10, sagt Jesus einmal, wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben oder in der Markus-Parallele nicht unvergolten bleiben. Und im 9. Kapitel unseres Korintherbriefes, wo wir schon waren, da schreibt Paulus von dem Segen der Geldsammlung. Vers 12. Denn der Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Den Empfängern wird geholfen, Gott wird gedankt und die Gebenden werden gesegnet. In Vers 6 und 7 schreibt er, wer da kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer da sät im Segen, wird auch ernten im Segen. An jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Sonst taugt es alles nichts. Dann lass das Geld lieber im Säckel stecken, wenn es nicht mit fröhlichem Herzen und gern gegeben wird. Ja, wenn wir durch den Glauben reich beschenkt worden sind, Kinder Gottes geworden sind, Kinder des Lichts geworden sind, Leuchttürme seiner Gnade in dieser dunklen Welt und uns an seiner Güte freuen, dann ist auch das Herz bereit, alles zu geben, was es hat und kann. Und es fällt ihm dann nicht schwer. Und dann kann ich es geben und freue mich, dass ich helfen konnte und dass der andere vielleicht Gott dankt für das, was er empfangen hat. Wie der Apostel beim Abschied von den Ephesern, Apostelgeschichte 20, 35, ein Wort Jesu zitiert, wo er sich da verabschiedet. Jesus, der selbst gesagt hat, so sagt er, geben ist seliger als nehmen. Wer haben will, wird nie froh. Wer geben kann, der wird froh und gesegnet. So hat Jesus ja selbst gelebt und gehandelt. So haben viele Christen gelebt und gehandelt. Und sie sind dabei selbst die Beschenkten gewesen. Jesus fragt einmal seine Jünger, die alles verlassen haben und ihm nachfolgten: Habt ihr je Mangel gehabt? Nein, niemals, mussten sie bekennen und zugeben. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Die Frucht des Lichtes, wenn es denn in uns aufgegangen ist und uns erneuert hat und in uns wohnt, das Licht Gottes, die Frucht des Lichtes, es wächst dann aus uns lauter Güte, Gutes tun. Und wir tun es dann gerne und mit Freuden und freuen uns, wenn wir etwas tun und geben konnten. Das Geheimnis liegt eben darin, wenn ich durch Christus reich beschenkt worden bin, habe ich allen Grund, selber auch reichlich von seinen Gaben weiterzugeben. Der Segen, den ich empfangen habe und weitergebe, der vermehrt sich. In der Trinitatiszeit, wo alles wächst und am Ende dann eine reiche Ernte eingebracht werden kann. Amen. Geben ist seliger als nehmen. Soweit.